Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Marja Elmenreich.
Ich suche nach dem Weg. Ich habe wohl völlig die Orientierung verloren.
Dieser Satz der herumirrenden Lady Di, die einfach nicht die Zufahrtsstraße zu Schloss Sandringham finden will, die soll nicht über unserer Sendung stehen, aber steckt in gewisser Weise in jedem einzelnen Thema. Deshalb gibt es bei Kultur heute Einordnung und Einschätzung, und zwar zu den Antisemitismusvorwürfen, mit denen die Documenta konfrontiert wird, zu den Milliardenbeträgen, die Kulturveranstaltern als Corona-Hilfe angekündigt, die aber bei weitem noch nicht abgefragt wurden. Wir folgen dann Lady Di auf ihrer Irrfahrt, sprechen über Spencer, den neuen Film von Pablo Larraín, und zuletzt über Tschaikowskis Oper Jolante, in der es um eine blinde Prinzessin geht, die das große Glück findet. Zuerst aber nach Kassel. Alle 5 Jahre im Januar, wenn die Kunstausstellung Documenta auf die Zielgerade einbiegt, wird nochmal genau hingeschaut, wird nachgefragt, was will eigentlich die kommende Documenta und von wem, und wäre es anders nicht vielleicht viel besser? Im Documenta-Jahr 2022, das unter der Verantwortung des javanischen Künstlerkollektivs Ruan Grupa steht, da sind die Fragen deutlich schärfer formuliert. Denn ein Kasseler Bündnis gegen Antisemitismus wirft Mitgliedern des Documenta-Beirats und beteiligten Künstlerinnen und Künstlern Antisemitismus vor. Unseren Kunstkritiker Carsten Probst habe ich gefragt, wie genau lauten diese Vorwürfe und gegen wen richten sie sich?
Ja, sie richten sich gegen ein Kollektiv, das den Namen trägt The Question of Funding, übersetzt also die Frage der Finanzierung. Das sei laut Documenta-Homepage ein Kollektiv von Kulturschaffenden und Community-Organisern aus Palästina. Und es wurde vom KuratorInnen-Team der Documenta als Teilnehmende eingeladen. Zu den Zielen von The Question of Funding gehört es laut Documenta-Seite, Zitat, die Förderwirtschaft sowie die Kultur, die diese in Palästina und der Welt produziert, durch die Schaffung einer politisch und kulturell engagierten Wirtschaftsweise zu verändern. Das kann man, Frau Elmreich, so verstehen, dass sich diese Wirtschaftsweise, von der da die Rede ist, auch gegen den politischen Einfluss Israels in Palästina richtet. Man kann es als einen vielleicht identitären palästinensischen Ansatz verstehen. Aber nun ist in einem anonymen Blogbeitrag auf der Seite des Bündnisses gegen Antisemitismus in Kassel der Vorwurf aufgetaucht, dass dieses Kollektiv eben einen Bezug zu einem palästinensischen Kulturzentrum haben soll, das sich Cultural Center al-Sakakini nennt, benannt nach einem Schriftsteller und arabischen Aktivisten Khalil al-Sakakini, der zu seinen Lebzeiten als Hitler-Verehrer gegolten hat und den Staat Israel abgelehnt habe, sogar durch paramilitärische Aktionen bekämpft haben soll. Die Frage ist jetzt also nach diesem Blog-Eintrag, bietet die Documenta etwa Antizionisten oder Antisemiten eine Bühne?
Die Documenta reagiert ja heute erstmal mit einem knappen Statement auf der Website. Man wolle sich intensiv mit der Kritik auseinandersetzen, heißt es da. Zu welchem Schluss sind Sie gekommen, Herr Probst? Wie stichhaltig sind denn diese Vorwürfe?
Naja, ich glaube, diese Überprüfung sollte schnell und gründlich vor sich gehen. Und das Ergebnis kann eigentlich nur sein, wenn dieses Kollektiv, sagen wir mal, offen zur Vernichtung Israels aufgerufen haben sollte, dann hat es natürlich auf der Documenta überhaupt nichts zu suchen. Aber wenn es sich andererseits vielleicht für die Unabhängigkeit Palästinas und seiner Kultur einsetzt, wenn es Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel durch das israelische Militär anprangert, dann muss das jetzt noch kein expliziter Antisemitismus oder Antizionismus sein, auch wenn einige das in den letzten Monaten und Jahren in verschiedenen Debatten um den sogenannten Antisemitismus von links ja auch öfter mal so interpretiert haben. Also auf dieser Webseite des Kasseler Bündnisses gegen Antisemitismus gibt es eben auch sehr viel Geschwurbel drumherum. Da wird also auf antisemitische Tradition der Documenta verwiesen, auf die Mitgliedschaft von Josef Beuys in der Hitlerjugend. Aber je allgemeiner eben dann doch diese Vorwürfe werden, je mehr sie in alle Richtungen gehen, desto schwammiger werden sie auch. Und deswegen muss die Prüfung der Documenta eben auch sehr genau, sehr präzise und möglichst sehr nüchtern sein.
Ja, denn der Zeitdruck ist hoch, die Zeit läuft. Anfang Juni will man ja starten in Kassel. Das ist sozusagen schon ein Teil des Problems?
Ja, das ist natürlich ein Teil des Problems. Aussitzen kann man das natürlich nicht und man sollte es auch in jedem Fall ernst nehmen. Es gibt ja schon so einzelne Kommentare jetzt auch in verschiedenen Feuilletons, die sagen, ach, Die Documenta sollte sich in die Niederungen dieses Streites gar nicht hineinbegeben, aber das stimmt eigentlich nicht. Man muss das natürlich ernst nehmen, weil gerade in diesen Fragen die Nuancen und die Abwägungen sehr genau sein müssen. Meine Meinung ist, wahrscheinlich hat man durch diese vielen unbekannten Künstlerinnen, die man durch Juan Grupa jetzt an die Documenta geholt hat, ein bisschen den Überblick verloren und möglicherweise muss man jetzt im Einzelfall tatsächlich nochmal genauer hinschauen.
Carsten Probst über die Antisemitismusvorwürfe, mit denen die Documenta konfrontiert wird. Die Not ist groß. Vielen Kulturschaffenden steht nach 2 Pandemiejahren das sprichwörtliche Wasser bis zum Hals. Die große Bühne fehlt. Das Publikum bleibt aus Corona-Angst lieber gleich zu Hause. Ganze Festivals werden gecancelt. Kurzum, die Kultur trifft das Virus besonders hart. Das hören wir hier in Kultur heute dieser Tage sehr eindringlich und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven in unserer Gesprächsreihe Was kostet die Kunst? Zum Nachhören sei Ihnen die Deutschlandfunk-Website und die Audiothek-App empfohlen. Aber zurück zur Frage, was kostet die Kunst? Jede Menge, wie wir wissen. Umso mehr überrascht, wenn es dieser Tage in der sogenannten Zwischenbilanz Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen heißt, dass besagter Fonds bislang deutlich weniger in Anspruch genommen wurde als vermutet. Oder anders gesagt, es wurde erst ein Bruchteil der zur Verfügung stehenden Milliardensummen beantragt. Jürgen König ist zuständig für die Kulturberichterstattung in unserem Hauptstadtstudio. Ihm liegt dieser Bericht vor. Sie wissen es genauer, Herr König. Wie viel wurde bislang beantragt?
Nur ein Bruchteil des Gesamtvolumens von 2,5 Milliarden Euro, nämlich bis zum 14. Dezember, wurden Mittel in Höhe von rund 44 Millionen Euro beantragt. Rund 40 Millionen Euro davon für die sogenannte Wirtschaftlichkeitshilfe. Die soll Verluste bei kleineren Veranstaltungen ausgleichen, also wenn zum Beispiel die Besucherzahlen wegen behördlicher Corona-Auflagen geringer sind. Rund 4 Millionen Euro wurden bisher für die sogenannte Ausfallabsicherung beantragt. Die gilt seit Anfang September für Großveranstaltungen, also im Fall einer pandemiebedingten Absage, einer Verschiebung oder einer deutlich geringeren Besucherzahl, übernimmt dann diese Ausfallabsicherung bis zu 90% der Kosten des Veranstalters.
Die damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters sprach von einem Geschenk an die Kultur in ganz Deutschland. Wie holt man sich dieses Geschenk? Wie läuft das Verfahren?
Also es sind 2 Fördertöpfe. Man kann für beide erst dann Anträge stellen, wenn eine Veranstaltung entweder schon stattgefunden hat oder eben abgesagt werden musste. Heißt konkret, man muss sich mit einer Veranstaltung zunächst registrieren lassen, online. Und nachdem die Vorstellung, das Konzert, das Festival dann, sagen wir, nur eingeschränkt oder gar nicht stattgefunden hat, erst dann kann der Veranstalter den Antrag auf Mittel aus diesen Sonderfonds stellen. Und da ist nun zu beobachten, dass sich sehr viele Veranstalter haben registrieren lassen. Im Falle dieser Wirtschaftlichkeitshilfe wurden bis Mitte Dezember rund 23.400 Veranstaltungen registriert. Das entspricht einer Fördersumme, also würden diese Anträge alle bewilligt, von fast 800 Millionen Euro. Für die Ausfallabsicherung wurden bisher etwa 2.000 Veranstaltungen registriert. Das wiederum würde einem Fördervolumen von rund 860 Millionen Euro entsprechen. Also sprich, ungefähr 1,5 Milliarden Euro beträgt das, wie soll man sagen, das Fördervolumen, für das Veranstaltungen sich haben registrieren lassen. Angesichts solcher Summen ist schon erstaunlich, dass insgesamt nur rund 44 Millionen Euro auch tatsächlich beantragt wurden.
Und haben Sie eine Erklärung? Können Sie sich irgendwie zurechtlegen, warum so wenig bisher beantragt wurde und nicht nur registriert?
Also da gibt es viele Gründe, die alle auch ineinander spielen natürlich. Das ganze Paket wurde im Juni auf den Weg gebracht, also im Sommer, als man dachte oder mehr hoffte, die Pandemie wäre vorbei. Erst als im Herbst dann wieder Veranstaltungen abgesagt werden mussten, da gingen die Zahlen der Registrierung und Antragstellung wirklich wieder nach oben. Ein Problem ist, dass die Wirtschaftlichkeitshilfe nur für Veranstaltungen mit bis zu 2000 Teilnehmern beantragt werden kann. Damit fallen insbesondere größere privatwirtschaftliche Veranstalter für die Antragstellung weg. Und sehr lange galt, dass Veranstalter das, was sie da geplant hatten, nicht von sich aus wegen Corona absagen konnten. Wenn sie das gemacht haben, dann wurde das als nicht pandemiebedingt bezeichnet und damit nicht anerkannt. Entsprechend konnten auch keine Mittel beantragt werden. Man hat das im Dezember geändert. Jetzt gilt befristet bis zum 28. Januar, da werden auch freiwillige Absagen, also wenn man selber eine Veranstaltung absagt, das wird dann auch als pandemiebedingt anerkannt. Sollten danach jetzt inzwischen mehr Anträge gestellt worden sein, dann fließen die auf jeden Fall in diese jetzt vorliegenden Zahlen nicht mit ein.
Unbürokratische Hilfe sichert ja die Politik gerne zu, aber steht in diesem Fall vielleicht doch zu viel Bürokratie im Weg?
Ich bitte diesen Lacher zu entschuldigen, aber das ist natürlich
damit.
Genau das Stichwort. Denn es, genau so ist es. Zur Registrierung und Antragstellung muss man sagen, der bürokratische Aufwand ist hoch, ist sehr hoch. Ich glaube, ohne Steuerberater kommt man da nicht weiter. Allerdings auch mit Gründen. Es wurden große Sicherheitshürden eingebaut, um die Berechtigung zum Erhalt dieser Mittel nachzuweisen. Dies alles auch und nicht zuletzt, weil der Bundesrechnungshof das Regierungshandeln gerade in diesem Punkt sehr genau prüft. Nicht zuletzt mit Blick auf die Frage, ob der Bund das alles überhaupt darf. Mhm. Denn Kulturförderung, wie wir wissen, ist Ländersache. Es gibt darüber hinaus ja auch noch andere vergleichbare Hilfsprogramme, Neustart Kultur zum Beispiel, das prominenteste. Ich habe heute mit dem Deutschen Kulturrat telefoniert, mit Olaf Zimmermann, und der sagte mir, dieses Programm würde sehr viel besser funktionieren als der Sonderfonds, über den wir gerade reden.
Jürgen König, vielen Dank. Wir sprachen über Hilfen für Kulturveranstalter in der Pandemie. Auch knapp ein Vierteljahrhundert nach ihrem Unfalltod ist und bleibt Diana mehr als eine Fürstin oder Kronprinzessin. Sie ist und bleibt die Königin der Herzen. Ihr tragisches Leben und Lieben ist nicht nur in zahllosen Fotos und Bewegtbildern dokumentiert, sondern auch Inhalt zahlreicher fiktionaler Erzählungen. Zuletzt am prominentesten The Crown, die Lady Dis Aufstieg und Fall so überzeugend auf den Streaming-Bildschirm brachte, diese Netflix-Serie, dass nicht wenige meinten, jetzt wirklich zu wissen, wie es damals war im Hause Windsor. Der chilenische Regisseur Pablo Larraín legt nun nach mit Spencer, einem Film über das royale Weihnachtsfest 1991 auf Schloss Sandringham, in der Hauptrolle Kristen Stewart als Lady Di. Premiere feierte der Film in Venedig beim Festival vor anderthalb Jahren. Heute läuft er bei uns in den Kinos an. Rüdiger Soßland habe ich gefragt. Die Royalisten unter uns wissen, dass Anfang der 90er die Ehe von Charles und Diana auf ihr Ende zusteuerte. Was ereignete sich denn an diesem wahrscheinlich nicht ganz so fröhlichen Weihnachtswochenende 91 auf Sandringham?
Dieses Weihnachten bei den Royals, das ist ja kein normales Weihnachtsfest, sondern es ist eigentlich ein permanenter öffentlicher Auftritt. Ich fand es einen ganz guten Kunstkniff des Films, dass wir die erste halbe Stunde lang vor allem diese Frau selber begleiten. Eine orientierungslose, fast ein bisschen schüchterne Person, die nicht richtig weiß, was sie will. Wir sehen die Royals überhaupt nicht. Was wir außer ihr selber sehen, das sind diese Umgebungen, das sind die Kulissen, das Schloss Sandringham. Und dann sehen wir die Dienstboten und dann sehen wir ihre Kinder. Und erst nach einer halben Stunde tauchen die Royals zum ersten Mal auf. Zunächst die Queen von hinten. Prinz Charles sieht man ganz verschwommen. Und erst allmählich wird das Bild klarer. Das heißt, es ist eindeutig auch die Perspektive dieser jungen Frau, die wir auf das Wochenende und auf die Familie werfen.
Also im Fokus und der Film gesehen durch die Brille der Protagonistin. Was genau beabsichtigt Pablo Larraín mit dieser Perspektive? Soll Lady Di späte Gerechtigkeit erfahren? Sollen wir erfahren, wie sie die Sache wahrnimmt?
Ja, ich glaube, dass es schon sowohl darum geht, diesem Menschen gerecht zu werden, dass sich Larraín wirklich für den Menschen interessiert. Man kann ja darauf verweisen, dass er das öfter tut, Frauenfiguren darstellt in seinem letzten Film Emma und auch in dem Film Jackie über Jacqueline Onassis Kennedy, auch drei Tage direkt nach der Ermordung Kennedys. Gleichzeitig geht es schon um diese Familiendynamik. Man hat darauf aufmerksam gemacht, dass Larraín eigentlich immer in seinen Filmen Familien darstellt und Familien durchaus in ihrer, wenn man so will, bösen, repressiven Dynamik auch darstellt. Alexander Kluge hat mal gesagt, Familie ist ein Terrorzusammenhang. Das sieht man hier ganz unbedingt. Und man sieht, wie diese Frau einerseits kaputt gemacht wird von der Familie, man sieht andererseits auch ein bisschen, wie sie sich behauptet, wie sie kleine und größere Fluchten findet. Und insofern geht es schon ganz klar um eine Person, um die Psychologie. Gleichzeitig geht es eindeutig auch um die Schaulust. Larraín ist ein Profi, das heißt, er weiß, was das Publikum sehen will. Wir wollen durch das Schlüsselloch durchkriechen und unsere Schaulust befriedigen. Wir erleben schöne Kostüme, prachtvolle Kulissen, großartige Schauspieler.
Ja, und die großartige Schauspielerin im Zentrum ist Kristen Stewart wahrscheinlich, die nämlich die echte Diana darstellt. Stimme, Kopf, Körperhaltung, wir kennen sie in- und auswendig, meinen wir zumindest alle. Wie gut, wie sehr schlüpft Kristen Stewart in diese Rolle?
Ja, einerseits ganz und gar, vor allem auch über die Äußerlichkeiten, die sie nennen. Also es sind die hochgezogenen Schultern, der schiefgelegte Kopf. Es braucht wirklich wenige Sekunden und man denkt, man hat Diana vor sich. Auf der anderen Seite haben wir natürlich immer auch Kristen Stewart, eine der interessantesten, profiliertesten Schauspielerinnen der Gegenwart vor uns. Und wir finden es interessant, es macht großen Spaß, ihr einfach dabei zuzusehen, wie sie ihrer Schauspielerinnen-Persona eine neue Facette hinzufügt. Und natürlich gibt es dann auch immer die Spannung zwischen beiden. Also es gibt Momente, da scheint sie ganz mit Diana zu verschmelzen. Es gibt wieder Momente, da glaubt man, das hat wenig mit Diana zu tun, sondern es ist eine sehr klare Interpretation. Und ich glaube, in dieser Interpretation ist Diana ein bisschen, also die Kristen Stewart Diana, ein bisschen sympathischer und vor allem viel interessanter, als es vielleicht die reale Diana dann war. Wir haben sie beide nicht gekannt. Insofern ist das natürlich ein Auftritt auch, den man sehr, sehr gerne zuschaut und es ist sehr spannend.
Pablo Larraín hat gesagt, der Film sei auch für seine Mutter eine Diana-Verehrerin. Sollen alle Diana-Verehrerinnen und Verehrer sich jetzt dem anschließen und diesen Film unbedingt sehen?
Ja, ich glaube schon. Das wird, wie gesagt, einerseits die Schaulust befriedigt und es ist sicher ein Film für Royalisten. Auf der anderen Seite ist es auch auf seine Art ein Horrorfilm und man ertappt sich öfters mal in diesem Film währenddessen und denkt, warum sollen eigentlich diese Leute einen wirklich interessieren und uns alle? Gibt es nichts Wichtigeres? Aber dieser Überschuss ist ja auch das Schöne am Kino.
Wahre Worte von Rüdiger Suchsland. Spencer, der neue Film von Pablo Larraín mit Kristen Stewart in der Hauptrolle ab heute in den deutschen Kinos. Vor wenigen Minuten erreichte uns die Nachricht, dass der Regisseur, Schriftsteller, der Maler Herbert Achternbusch gestorben ist. Kunst, hat er gesagt, Kunst komme von Kontern. Und so hat er gelebt und gearbeitet, geschrieben, gemalt, Filme gemacht, Theaterstücke kreiert. Herbert Achternbusch, der sein Leben lang verkörperte, was Bayern auch sein kann. Pure Anarchie nämlich. Nun ist er im Alter von 83 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Sven Ricklefs auf den Bayern Herbert Achternbusch, der im Münchner Hofbräuhaus jahrzehntelang einen Stammtisch hatte.
In Bayern mag ich nicht einmal gestorben sein.
Das hat er einmal gesagt. 1978 war das. In seinem Film Servus Bayern, in dem er selbst als gescheiterter Dichter vor seiner ihm furchtbar gewordenen Heimat floh und zum Wilderer wurde. Am Ende der Welt in Grönland. Der Jäger Bell Bell und der Reporter Knallhart, der Pfarrer letztendlich und die Einsamkeit in den Alpen bevölkerten diese Geschichte, die wie alle Geschichten war, die Herbert Achternbusch erzählte, wüst und schräg, wild und poetisch, durchgeknallt und märchenhaft und ebenso komisch wie zutiefst melancholisch.
Diese Gegend hat mich kaputt gemacht und ich bleibe so lange, bis man ihr das anmerkt.
Natürlich blieb Herbert Achternbusch in seinem Bayern, dem er in einer Art abgründiger Liebe fast manisch zu Leibe rückte, malend, schreibend, filmend, theaternd, unermüdlich schöpfend aus einer strudelnden Fantasie, die sich immer sowohl aus impertinentem Widerstandsgeist wie tiefer Verzweiflung zu speisen schien und dabei ihre Kindlichkeit nie verlor, trotz Anarchie und Tabubrüchen. Schon Servus Bayern bezeichnete der damalige bayerische Innenminister Gerold Tantler ganz bayerisch deftig als eine Sauerei. Da hatte man das Gespenst noch nicht gesehen. In diesem Film ließ Herbert Achternbusch 1982 die Staatsgewalt in Gestalt von zwei bayerischen Polizisten ihre Notdurft in zwei Schnapsgläser machen, während er selbst als Jesus vom Kreuz herabstieg und in Begleitung einer Nonne ihr und Bayern nahe kam.
Was hast du zwischen den Beinen?
Eine Perücke.
Hast du dort auch einen Kopf?
Nein, nur Lippen.
Kannst du mit denen sprechen?
Nein.
Kannst du mit denen essen?
Nein, aber ich könnte es versuchen.
Während der Film zeitweise verboten wurde und die katholische Kirche vor und in den Kinos, in denen das Gespenst gezeigt wurde, wild demonstrieren ließ, strich der Bundesinnenminister Achternbusch gleich die Filmförderung, weil er sittliches und religiöses Empfinden verletzt sah. Friedrich Zimmermann war das, auch er naturgemäß ein Bayer.
Nichts ist besser als gar nichts. Also wir haben im Bayerischen wirklich Zensätze.
Eigentlich war Herbert Achternbusch Maler. Das jedenfalls hatte er an den Akademien in Nürnberg und München gelernt. Er, der als uneheliches Kind einer Sportlehrerin und eines Zahntechnikers am 23. November 1938 in München zur Welt kam und nach dem frühen Selbstmord der Mutter im Bayerischen Wald bei der Großmutter aufwuchs. Das tiefe, urwüchsige Bayern war es, was ihn prägte und ihm jene archaische Kraft einpflanzte, die aus allen seinen Werken immer wieder hervorquoll. Über 1000 Bilder soll er gemalt haben, über 20 Theaterstücke schrieb er. Viele von ihnen feierten an den Münchner Kammerspielen große Erfolge. Etliche Prosabände und Romane hat er verfasst, fast 30 Filme gedreht, Low oder No Budget, auf Super 8 mit Schauspielern wie Josef und Anna-Mirl Bierbichler, mit Rosel Zech oder Irm Herrmann und immer wieder und vor allem mit sich selbst.
Ich brauche jemanden, der so schlecht ist wie ich, und schlechter als ich ist keiner.
Während sich seine Kunst also immer auch durch einen ebenso begnadeten wie bewusst gepflegten Dilettantismus auszeichnete, blieb sich Achternbusch als konsequenter Künstler stets treu, indem er etwa den von Hubert Burda gestifteten Petrarca-Preis 1977 verweigerte und den ihm überreichten Scheck auf offener Bühne verbrannte. Oder indem er sich 2002 entschloss, keine Filme mehr zu drehen.
Ich habe mich genug gequält und ich habe alles rausgeholt, was irgendwo versteckt war. Und jetzt ist nichts mehr da. Jetzt bin ich ein leerer Depp. Ist doch schön.
Jetzt ist der leere Depp von uns gegangen und wird wohl dort begraben werden, wo er nie sein wollte und doch immer war. In Bayern.
Sven Rickleffs erinnerte an den Regisseur, den Schriftsteller und Maler Herbert Achternbusch. Im Alter von 83 Jahren ist er gestorben. Gestern haben wir berichtet, dass die Berlinale als Präsenzfestival stattfinden wird. Heute wird klar, dass sie auch teurer wird. Jörg Biesler mit den Kulturmeldungen.
Ja, die Berlinale wird den Bund in Corona-Zeiten mehr als 10 Millionen Euro zusätzlich kosten. Sie soll im Februar in Präsenz mit auf 5 Tage verkürztem Wettbewerb, 2G+-Regeln und Abstand stattfinden. Dadurch gibt es Einnahmeausfälle, weil weniger Tickets verkauft werden können. Auch die Einnahmen von Sponsoren und dem Filmmarkt werden wohl geringer ausfallen. Eine Verschiebung in den Sommer wie im letzten Jahr hält Berlinale Co-Chefin Mariette Rissenbeek für nicht realisierbar.
Zusammen mit Venedig und Cannes ist die Berlinale einfach das größte Festival. Und wir können uns nicht einfach in der Nähe diesen beiden anderen Festivals positionieren. Das würde bedeuten, dass man sich um dieselben Filme streitet, dass man sich um dieselben Fachbesucher streitet. Also es wäre eine undenkbare Situation.
Mariette Rissenbeek, die Berlinale-Direktorin. Auch eine Verlegung in das Netz, wie es manche Festivals gemacht haben im letzten Jahr, hält sie für nicht möglich, wie sie den Kollegen von Deutschlandfunk Kultur sagte.
Ein Festival in der Größenordnung wie die Berlinale hat nicht die Möglichkeit, Online-Formate anzubieten. Also weder Cannes noch Venedig haben Online-Formate angeboten. Die Filme, die wir zeigen, die brauchen diese Präsenz auf der Leinwand. Das hängt auch mit ihrer Filmfinanzierung zusammen. Das hängt auch damit zusammen, wie ein Festival sich aufstellt. Es gibt andere Festivals, die keine Premieren zeigen, sondern Filme nachspielen. Und die sind dann möglicherweise in einer anderen Position. In der Position sind wir nicht.
Die Berlinale also im Februar in Präsenz mit Filmen auf großer Leinwand. Als sogenannter Shootingstar soll bei der Berlinale Emilio Sacraia ausgezeichnet werden. Sacraia hat unter anderem in der Serie Four Blocks mitgespielt und in Til Schweigers Film Die Rettung der uns bekannten Welt. Im neuen Film von Regisseur Fatih Akin, Rheingold, über die Lebensgeschichte eines Rappers, spielt er die Hauptrolle. Die Berliner Polizei hat heute Morgen eine Wohnung und ein Atelier der Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit durchsucht. Die Durchsuchung steht im Zusammenhang mit einer Aktion des Zentrums, das sich gegenüber der AfD als Flyer-Service ausgegeben hatte, die angelieferten Flyer dann aber nicht verteilt, sondern geschreddert hatte. Insgesamt rund 72 Tonnen. Bei der Razzia beschlagnahmten Polizisten Datenträger, denn es bestehe der Verdacht, dass eine Fälschung beweiserheblicher Daten im Zusammenhang mit der Flyer-Aktion vorliege. Das Zentrum für politische Schönheit erklärte, für die Verteilung habe es keinen rechtsgültigen Vertrag gegeben. Seine Anwälte hätten die von den Ermittlern erhobenen Vorwürfe als vorgeschoben bezeichnet. Die Anschuldigungen würden vermutlich nicht einmal für eine Klageerhebung ausreichen. Es handle sich um einen Angriff auf die Kunstfreiheit. Die Stadt Düsseldorf hat das Gemälde Die Füchse von Franz Marc an die Erben des einstigen jüdischen Besitzers zurückgegeben. Nach Angaben der Stadt wurde das Werk, dessen Wert auf rund 14 Millionen Euro geschätzt wird, bereits am Dienstag im Städtischen Museum Kunstpalast übergeben. Der Rückgabe war ein monatelanges juristisches Tauziehen vorausgegangen. Ende April hatte der Rat schließlich seine Zustimmung gegeben. Das Gemälde war 1962 als Schenkung nach Düsseldorf gekommen. Und die russische Menschenrechtsorganisation Memorial International, die gerade von einem russischen Gericht verboten wurde, erhält den Theodor-Heuss-Preis 2022.
Jörg Biesler mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die Themen heute im Bundestag: Impfpflicht und Quarantäneregeln. Die Kolleginnen von den Informationen am Abend bringen Sie ab 18.10 Uhr auf den neuesten Stand. Mir bleibt noch, für Ihr Interesse an dieser Sendung zu danken. Am Mikrofon war Maja Elmenreich.